Willkommen bei Bahnhofskino.
Ach, scheiße.
Willkommen bei Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
Hallo und herzlich willkommen zur Episode 174, habe ich mich fast wieder verhaspelt, des Bahnhofskino-Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel Franz. Hallo.
Hallo, guten Abend.
Hallo und guten Abend. Ja, du freust dich hier zu sein.
Ja, freue ich mich immer.
Ich freue mich, dass du bei uns zu Gast bist, live aus Nürnberg zugeschaltet. Und ja, Daniel ist ja unser Spezialgast für die etwas härtere Filmkost. Daran sollte man sich gewöhnt haben. Worüber haben wir bisher gesprochen? Antichrist, Mondo Brutale?
Ja. Nein, Mondo Brutale, das war ich nicht. Das war Antichrist, wenn die Gondeln Trauer tragen. Also das ist jetzt nicht so schlimm. Und dann war es Story of Ricky, Stared Up, etc. etc. Aber ich will mich jetzt da nicht so runter. Also wir können auch gerne mal über einen Godard-Film sprechen, von mir aus.
Willst du das wirklich?
Wenn du einen sehen willst, dann können wir das auch gerne machen.
Na gut, dann ist das notiert und ich muss Sie leider jetzt schon korrigieren. Mondo Brutale ist tatsächlich der deutsche ursprüngliche Verleihtitel von Last House on the Left.
Ah ja, okay. Entschuldigung.
Auch darüber haben wir gesprochen, unser, glaube ich, Ihr letzter Podcast, der sehr schön war. In Erinnerung schwelgen an Wes Craven. Aber heute gehen wir mehr so ins zeitgenössische Kino und bewegen uns, glaube ich, mit beiden Filmen jenseits der Jahrtausendwende oder diesseits der Jahrtausendwende.
Zwischen 2000 und 2010, ja.
Genau, um genau zu sein. Wir sprechen zum einen über Leben und Tod einer Pornobande aus dem Jahre 2009. Der Regisseur ist, man möge mir die Aussprache verzeihen, Mladen Djordjevic. Ich habe hier das sehr schöne Interview in einer älteren Splatting Image Ausgabe zum Film, das er gegeben hat, hier vor mir, und da steht sein Name und ein sympathisches Gesicht, sympathischer als man so vermuten mag. Und zum zweiten oder zum ersten, dann damit sollten wir vielleicht gleich anfangen, weil er chronologisch angesiedelt ist, vor Leben und Tod einer Pornobande, reden wir über, ja, mal wieder einen Takashi Miike Film über Visitor Q aus dem Jahre 2000 oder 2001?
2001.
Ja. Ein Film, den ich, glaube ich, irrtümlicherweise so als Miikes Durchbruchsfilm auch bezeichnet habe. Er fällt auf jeden Fall so in diese Phase zwischen die späten 90er und frühen 2000er, wo ich glaube, anfing so jeder plötzlich auf Miike zuzurasen, so von wegen, der ist das nächste große Ding.
Da haben ja Fernost damals Rapid Eye Movie ziemliche Pionierarbeit geleistet, also der Vertrieb. Die haben die ganzen Miike-Filme, also zumindest die Bekannten, ja, ziemlich gepusht und eben auch in die Programmkinos gebracht. Und ja, und da fing das dann irgendwie so an, ne, mit dem ganzen Miike-Hype.
Ja, ich glaube, der erste Film, den ich so wahrgenommen habe, war Dead or Alive in den Medien. Und dann ging es eben Schlag auf Schlag. Dann kam Audition, dann kam Visitor Q, Ichi, The Killer natürlich. Und zuletzt, und ich glaube auch der letzte Miike-Film, den ich im Kino gesehen habe, war The Happiness of the Katakuris, der, glaube ich, auch im selben Jahr rauskam wie Ichi, und aber erst sehr viel später einen Kinostart hatte, dann in Großbritannien war das da.
Kann man wirklich sagen, dass heute von, also eure Tagline, Bahnhofskino von A bis Lies, ja, wird heute definitiv durchgezogen.
Ich weiß nicht, sollten wir zarter beseitete Zuschauer vielleicht warnen, dass die beiden Filme, über die wir heute Abend sprechen, sehr, sehr erwachsen sind, beziehungsweise sehr erwachsene Thematiken beinhalten?
Also ich habe mir hier auf meinen Notizzettel aufgeschrieben, dass das der erste gemeinsame Podcast ist, von dem meine Mutter nichts wissen sollte, genauso wenig wie meine Arbeitskollegen. Und dass für jeden Tabubruch-Konnoisseur heute etwas dabei sein wird.
Ich glaube auch. Also es ist haariger Stoff. Ich muss auch sagen, dass beide Filme, insbesondere der zweite, über den wir heute Abend sprechen, der aus dem schönen Lande Serbien, ne, von dem Regisseur, dessen Namensaussprache
mich schwer fällt,
mich doch etwas bedrückt hat. Deswegen lass uns mit dem fröhlicheren Film
anfangen.
Lass uns über Visitor Q zuerst reden. Visitor Q hat ja auch einen japanischen Namen. Ich glaube, wenn ich die Lautschrift hier richtig lese, heißt der Bijita Q. Aber wir bleiben einfach bei Visitor Q. Und da uns die OFDB, die Online-Film-Datenbank, heute Abend serverseitig im Stich lässt, muss ich selber mal kurz zusammenfassen, worum es eigentlich geht. Es geht um eine incestuös veranlagte Familie mit komischen Interessen, die darin zum Beispiel ausarten in Sex mit der eigenen Tochter, Brutalisierung der Mutter, der Vater, der quasi so ein Hobby-Dokumentarfilmer ist, filmt bevorzugt seinen eigenen Sohn, der wiederum die Mutter brutalisiert, und er wiederum, der Vater, filmt den Sohn, wie er denn hart rangenommen wird von anderen Jugendlichen, um sein Trauma zu verarbeiten, das darin besteht, dass der Vater eben selber mal missbraucht wurde, und begleitet werden diese ganzen sehr merkwürdigen Geschehnisse von einem ominösen Besucher, dem titelgebenden Besucher Q, der das Ganze so aus Beobachterperspektive alles so wahrnimmt und beschaut und ab und zu dann mal handelnderweise auch eingreift mit einem Stein in der Hand, zum Beispiel.
Und hier, was vielleicht ganz interessant ist, ich habe gelesen, also so gesehen habe ich es selber nicht, aber das ist im Endeffekt von Mieke ein Remake von Pasolinis Geometrie der Liebe, Theorema von 1968 ist, in dem es um ähnliches Thema geht, dass eine Familie einen Besucher bekommt, der quasi die ganze familiären Strukturen da aufbricht und auf den Kopf stellt.
Ja, darüber wird zu reden sein, wie über so vieles, auch über die Rolle des Besuchers eben und welche er da so wirklich spielt, ob der Film vielleicht sogar ohne den titelgebenden Besucher funktioniert. Wir werden das erörtern. Das ist auf jeden Fall der, muss ich sagen, und ich habe den Film, glaube ich, bisher nur auszugsweise gesehen, so rund um den Zeitpunkt seiner Erstveröffentlichung, so rund um die Jahrtausendwende, aber hatte nicht viel mehr davon im Gedächtnis. Muss ich sagen, jetzt so mit der frischen Seherfahrung Intus kann ich behaupten, das ist der wahrscheinlich, welches Adjektiv soll ich jetzt bevorzugt gebrauchen, der für mich schockierendste, kontroverseste Film von Mieke, den ich bisher gesehen habe?
Das kann man so sagen, ja.
Ja.
Denn also ich hatte den auch nicht mehr so auf dem Schirm. Ich habe ihn mir damals, als er rauskam, weiß ich noch, wir waren im Kino, der lief bei uns halt hier im Programmkino, und wie bei den Mieke-Filmen zuvor, das war dann der Film, wo der dann das fast zum Überlaufen gebracht hat. Also schon bei Audition sind da diese normalen Programmhaus-Kinobesucher in Scharen irgendwie davongelaufen und haben sich dann bei dem Chef damals beschwert, was die doch da jetzt irgendwie laufen haben. Und da gab es dann halt irgendwie so dann, da kam es dann eben zum, wie sagt man, er musste sich dann verpflichten, keine Mieke-Filme mehr in seinem Kino zu spielen. Vor seinem Stammpublikum irgendwie. Und dann gab es noch eine lustige Geschichte, dann kam er auf DVD raus und es war, ich weiß nicht, wie alt ich da war, ich hatte ihn auf irgendeiner Party dabei, auf irgendeiner einer Hausparty, wo quasi jemand stummfrei hatte und alle waren da rumgehangen und Daniel ist der Experte für irgendwie abgedrehte Filme, bring doch mal was Lustiges mit, und ich hab Visitor Q rein und da waren dann lauter so Pärchen gehockt, die irgendwie kuscheln wollten, während der Film läuft. Und dann wurde ich mit Zack und Pack aus dem Haus gejagt. Also so schlimm war es nicht, aber mein Ruf war danach ein bisschen ruiniert.
Ja, wir haben es ja bereits angesprochen. Thematisch ist das alles eher schwierig. Ich habe auch versucht, dem Ganzen so ein bisschen Handlungsgerüste zu meiner Nacherzählung zu verleihen. Aber man muss sagen, der Film ist, was jetzt so sein Aufbau betrifft, nicht klassisch irgendeinem einer klassischen Plotstruktur folgend. Das ist mehr so eine Momentaufnahme aus dem Alltag einer sehr speziellen Familie. Ich möchte nicht sagen kaputten Familie, weil das wäre schon irgendwie so urteilend. Und ich finde sie eigentlich alle gar nicht so unsympathisch, genau wie die Protagonistin im Film, über die wir später reden, sondern einfach eben nur besonders. Und das erstaunt schon, denn eigentlich, gemessen an dem, was sie da tun, müsste man die regelrecht hassen. Zumindest die meisten von ihnen. Da sie ja nicht nur Opferrolle einnehmen, sondern die meisten von ihnen eben auch Täter sind. Jetzt mal, ich glaube, mit Ausnahme der Mutter, die so gar nichts Böses macht in dem Film.
Das stimmt, ja.
Ja. nur Muttermilch verspritzen darf gegen Ende des Films, auf dem das ein oder andere Kind da mal ausrutscht und hinfällt. Aber das ist ja nicht wirklich bösartig.
War nicht so gemeint, ja. Ja, der, also, weil du meinst, es gibt kein Handlungskonstrukt. Er ist so teilweise ein bisschen in Kapiteln aufgeteilt. Also der Film blendet ja ein und dann steht, wird die Frage gestellt, hast du schon mal mit deinem Vater geschlafen? Ja. Und dann geht's zur ersten Szene, wo man dann eben den Vater sieht, der in einem Freudenhaus ist und sich quasi eine Prostituierte da anlacht, von der dann im Laufe der Szene dann quasi, wo sich herausstellt, dass es sich dabei um seine eigene Tochter handelt. Und die beiden auch damit eigentlich gar kein Problem haben, also mit der Situation, dass der Vater jetzt dafür bezahlt, mit der eigenen Tochter schlafen zu können und sie das dann so als eine Art Taschengeldzuschlag sieht oder so.
Ja, ich habe tatsächlich, also ich finde in dieser Szene manifestiert sich schon so die ganze Kunst oder die Kunstgriffe, die Miike hier anwendet und den Film auch irgendwie so besonders machen. Er zeigt uns eigentlich eine zutiefst zerstörende Szene, da wir eben, wie du bereits gesagt hast, relativ schnell auch der Tatsache bewusst werden, dass da dieser etwas ältere Mann mit der jungen Frau schläft und dass sie sich eben in einem Vater-Tochter-Verhältnis befinden. Und man natürlich im ersten Augenblick erstmal schockiert ist und dann der Film es irgendwie doch dennoch schafft, einen wiederum zum Lachen zu bringen mit den komischen sexuellen Eskapaden, die sich dann während dieser unerträglich langen 15 Minuten, die sich da vor allem auswälzen, ergeben, nur um dann immer wieder einen dazu zu bringen, oder zumindest mich, dass mir das Lachen eben im Halse stecken bleibt. Also die Szene hat nämlich schon ihre lustigen Momente, zum Beispiel, wenn die Tochter dann für ihre sexuellen Dienste dann, weiß ich nicht, 50.000 Yen verlangt und der Vater, nachdem er eben zu früh kommt, nämlich nach ungefähr 30 Sekunden, was mit einem sehr schönen Squirt-Geräusch, wie auch immer man das bezeichnen mag, dann irgendwie so auf der Tonspur untermalt ist, dann sagt, nee, irgendwie hier, Early Birds müssen 100.000 Yen zahlen.
Ja, und der ästhetisch ist ja auch, also für die damalige Zeit war das, als er rauskam, schon ziemlich seiner Zeit voraus, also das Mockumentary, dieser Stil, dass alles irgendwie von der Handkamera dokumentiert wird, die Protagonisten in der Hand haben, ist ja da irgendwie, das war noch relativ frisch, also als ich den, deswegen hat der Film auch auf viele Leute so den Eindruck vermittelt, es wäre irgendwie was Echtes oder was eben dieses Reality-TV-Ding, das ist ein bisschen auch eine Abrechnung meiner Meinung nach zu diesem ganzen Format irgendwie, was dann aber auch erst Jahre später dann so alltäglich wurde, jetzt mit Reality-Familien, kaputte Familien, Reality-TV, wie man es halt von so Sendern wie RTL kennt oder so. Und also da hat er schon den Vogel abgeschossen, meiner Meinung nach. Also,
ich denke, ja, das ist das eine Element, was dazu beiträgt, dass einem der Film so nahe geht und einen so mitnimmt und auch einen auch so schockiert und so konfrontativ wirkt. Und das andere ist eben auch einfach die Tatsache, dass abgesehen von der Drehtechnik eben auch die ganzen Handlungen, die man dort sieht vor der Kamera, so unglaublich authentisch wirken. Also keine der Szenen, egal ob es jetzt die Mutter ist, die im zarten Alter von, ich schätze mal so auf 50 Jahre nochmal irgendwie Muttermilch aus ihren Brustwarzen schießt, noch eben der Geschlechtsverkehr zwischen dem Vater und der Tochter und dann später der ein oder andere bestialische Mord. Ich glaube, ermordet wird nur eine Person im ganzen Film.
Nein, also insgesamt, das waren dann doch vier.
Vier.
Da gibt's ja die Bullies, die den,
Stimmt, ja. Also, egal, ob es jetzt die sexuellen Akte sind, sonstige Perversitäten oder eben die ganze Brutalität, es wirkt alles unglaublich authentisch. Es wirkt nichts wie getrickst. Und dahingehend hat mich der Film schon sehr beeindruckt. Und ich habe mich doch das eine oder andere Mal gefragt, was ist da eigentlich vor den Kameras genau gelaufen? Wo ist da vielleicht irgendwie ein Schnitt oder wurde da irgendwas kaschiert, was ich so nicht wahrnehme? Auf mich wirkt das alles unglaublich, unglaublich authentisch.
Ja. Und Ja, die Sound, die Soundqualität trägt da auch ein bisschen so dazu bei. Das ist am Anfang es wird immer so ein Banjo-Thema eingespielt oder so. Mhm. Aber in den Szenen, eben sie beim Essen hocken oder eben diese Anfangsszene, hat man immer nur so ein Drone-Geräusch im Hintergrund, so ein wabernden Bass, der das Ganze irgendwie untermalt und der unheimlich bedrückende ist irgendwie. So ein Rauschen. Also.
Ja, ist mittlerweile fast schon so ein Klischee geworden, irgendwie von Lynch-esque oder so zu reden, aber auch da tatsächlich auf der Tonspur. Das geht schon sehr in. Hat schon David Lynch'sche Züge auf jeden Fall, das habe ich auch so wahrgenommen. Man muss vielleicht zum Hintergrund dazu sagen, also zum Hintergrund dazu, wie der Film gedreht wurde, dass der Film, glaube ich, im Rahmen so eines, ich weiß nicht, einer kleinen Erotik-Filmreihe entstanden ist. Ich glaube,
für die Cinema, ja.
Ja, für die Regisseure auch nur ein sehr, sehr kleines Budget zur Verfügung hatten und deswegen eben auch mit, glaube ich, Laiendarstellern oder zumindest so unbekannten Darstellern drehten. Ich glaube, Mieke hat den Film für $50.000 umgerechnet ungefähr gedreht. Mhm. Und das trägt natürlich auch dazu bei, dass der Film eben dieses, ich weiß nicht, ja, dokumentarische Flair, dieses Big Brother Flair hat, also quasi als sei es eingefangen durch Kameras, die da irgendwo in der Ecke angebracht sind und die Figuren sind sich nicht dessen bewusst, dass sie eben gerade gefilmt werden. Der Film geht auch immer so nahtlos über von den Kameras, die du bereits erwähnt hast, die Figuren eben in der Hand halten, mit denen sie selber filmen, und den Kameras, die irgendwo im Raum installiert sind oder von, ja, mutmaßlich von einem Kameramann gehalten werden. Ja. Und da sind die Übergänge wirklich fließend, was ich auch ein ganz interessantes Stilmittel fand.
Ja, und als er dann da fertig ist, ne, dann auf dem Nachhauseweg trifft er dann quasi den Besucher, ne? Der Besucher trifft ihn.
Angekündigt durch so eine Titelkarte, die da sagt, irgendwie, wurdest du jemals mit einem Stein niedergeschlagen?
Genau, ja. Wie gesagt, hier dieses Chapter-mäßige dann, ja. Quasi das nächste Kapitel. Er hockt am Bahnsteig, wartet auf seinen Zug und ein Kerl raucht eine Zigarette quasi hinter so einer Scheibe von dem Häuschen, wo er da hockt. Gutachtet ihn kurz, wirft die Kippe weg. Bückt sich, hebt einen Stein auf und schmettert ihn den dann erstmal über den Schädel, so mir nichts, ja. Mir nichts.
Ja. Und in dem Moment muss ich ganz ehrlich gesagt noch daran denken oder hatte die Hoffnung oder den Glauben daran, dass der Film noch sowas hat wie eine klassische Spielfilmhandlung. Ich dachte, okay, jetzt haben wir die Figuren etabliert, der Vater offensichtlich ein schwer gestörtes Individuum, vielleicht der Antiheld des Films, der Besucher, der Antagonist, der eben versucht, die Familie umzubringen, vielleicht sogar der Vater bereits umgebracht hat, denn zu dem Zeitpunkt dachte ich, okay, der ist tot, der Vater, bevor wir ihn dann ein paar Minuten später eben sehen mit dieser Mullbinde um den Kopf
und dem panischen Blick immer über die Schulter, weil quasi der Kerl ja jederzeit wieder auftauchen könnte, was er ja dann auch tut, so kurz vor seiner Haustür irgendwie, und dann verpasst ihn halt nochmal eine. Und worauf, wo dann dieses What the fuck-Element dann reinspielt, in der nächsten Szene sehen wir die beiden beim Abendessen hocken und er hat ihn mit nach Hause genommen und quasi eingeladen, als Besucher bei ihnen zu verweilen. Was ja für viele Leute dann schon wieder too much wäre. Warum ist das so? Warum tut denn ein normaler Mann sowas? Aber was ist schon normal, ne?
Ja, das ist schon normal. Nichts wahrscheinlich in einem Film, in dem dann das weibliche Familienoberhaupt sich auch irgendwie bevorzugt in ihrer Freizeit, ich glaube, Heroinspritzen setzt und mit, ich glaube, Grünkohlpaste einschmiert. Auch wiederum eine Szene, die mich an David Lynch, wenn man an dieser Schminkszene in Wild at Heart so ein bisschen erinnert, ja, hat, wie sie da vorm Spiegel sitzen und sich diese Paste ins Gesicht schmiert, und das Ganze ist eigentlich, ja, der ganze Film ist so voller non sequiturs, wenn man sie dann so nennt, einfach Szenen, die nicht zwangsläufig logisch irgendwie aufeinander aufbauen. Es gibt tatsächlich so durchgehende Handlungsmotive, klar, wie irgendwie das Verlangen, die Impotenz des Vaters, was so ein Handlungselement ist, was sich durchzieht, die Drogensucht der Mutter, die Tatsache, dass eben der Sohn der Familie immer wieder brutal misshandelt wird und sich dann eben auch an anderer Stelle wieder rächt, eben an seiner Mutter. Aber ein großer Teil des Films besteht eben auch aus solchen Szenen, auch aus diesen, wie du sie gerade genannt hast, What the fuck-Momenten, die einfach aus dem Nichts zu kommen scheinen. Ja. Was war da dahingehend für dich eigentlich so der, der größte Schocker? Der Moment, an dem du gesagt hast, okay, was soll das? Was willst du von mir? Was war der Moment, an dem die Partygäste zu der Party, bei der du Visitor Q dabei hattest, das Zimmer verlassen haben?
Das war dann eigentlich relativ spät im Film, wo dann eigentlich alles eskaliert, so mit wo alle Register gezogen werden, hier Nekrophilie und ja, die Tatsache, ja, da sind wir ja noch nicht an der Stelle, aber
wir können aber gerne einspringen.
Ja, dass man halt sieht, wie eine Frau sich selbst melkt, und wobei ich da ein bisschen recherchiert habe, und das ist, muss ja alles, also das ist echt, also das hat sie anscheinend gerne für den Film gemacht.
Ja. Ich kann mir vorstellen, dass man nach diesen Vorgaben dann eben auch ans Casting reingegangen ist und das entsprechend auch so ausgeschrieben hat. Und Miike hat ja auch schon so um die Jahrtausendwende eben auch, glaube ich, ein relativ hohes Ansehen in der japanischen Filmindustrie, so dass bestimmt die eine oder andere Dame gesagt hat, ja doch, klar, für den Meister mache ich sowas. Ja, was dann ausufert in ja Seenlandschaften aus Muttermilch, in denen die Figuren eben liegen und fast irgendwie zu ersaufen drohen. Das ist alles, ich weiß nicht, gar nicht mehr besonders schlimm anzusehen, aber irgendwie, ich fand, also für das, was er bietet und das, was ich eben auch, wir haben bereits hier unsere Spickzettel erwähnt, was ich hier auf meinem Spickzettel stehen habe, also Nekrophilie, Inzest, Brutalität, Vergewaltigung, alles gar nicht so... so schlimm, bis auf, finde ich, diesen letzten wirklich großen brutalen Akt des Films, den du bereits irgendwie angedeutet hast, bei dem eben so alles eskaliert, in dem eben der Vater so halb zufällig am Straßengraben seine Arbeitskollegin,
ja. Eigentlich arbeitet er ja für einen Sender oder für eine Sendung. Und aufgrund seiner Arbeit will eine Dokumentation oder Bericht erstatten über den Zustand der japanischen Jugend. Und man sieht dann irgendwann, wie er alte Aufnahmen anschaut von dieser Sendung, Live-Sendung, wo er dann so Jugendliche auf der Straße anspricht, die sich dann irgendwie von ihm dumm angemacht fühlen und ihn dann halt mit seinem Mikrofon vergewaltigen. Und das ist ja das große Trauma, was er durch den Film trägt irgendwie. Und dann kommt er ja auf die Idee, was er ja dann auch, wofür er dann auch seine Arbeitskollegin gewinnt, eine Dokumentation über seine eigene Familie zu drehen. Weil da halt einiges im Argen liegt und er das halt quasi zeigen möchte.
Ja, ich glaube, er nennt auch die Filme, die er dreht, immer so Lehrfilme. Lehrfilme für die Jugend, glaube ich. Ja, es Ich fand diese ganze, wir kommen gleich zu der bösen Szene oder Sequenz zurück, aber ich fand die ganze Haltung des Vaters hat irgendwie, so pervers es alles ist, was er tut, die Haltung des Vaters, dieses moralisierende, die patriarchische Gehabe, was er eben so an den Tag legt, das macht es irgendwie auch fast unmöglich, ihm das alles ihm so richtig böse zu sein. So merkwürdig, dass jetzt irgendwie auch alles klingt, weil er das irgendwie so für sich auch immer so dreht oder in der Welt, die er da so um sich herum erschaffen will, diese familiäre Gemeinschaft, macht es irgendwie fast unmöglich, ihm so richtig böse zu sein, obwohl er eben wirklich die größten Gräueltaten des Films begeht, weil man irgendwie das Gefühl hat, er tut das eigentlich immer nur so zum Wohle seiner Familie, weil die es irgendwie entweder nicht anders verdient haben oder es irgendwie brauchen. Ja, und du hast ja bereits erwähnt, also selbst bei meinem Koitus mit seiner eigenen Tochter hat man auch nicht das Gefühl, die Tochter ist wirklich böse drum. Sondern sieht es eher so als willkommene Gelegenheit, sich ein paar Kröten dazu zu verdienen.
Ja, und sich über ihren Vater lustig zu machen, weil so viel kommt er. Ja, und der Besucher, muss man dazu sagen, ist ja im Endeffekt nicht nur passiver Beobachter. Ich meine, er wird halt da quasi in der Familie aufgenommen, vom Sohn eher skeptisch. Der Sohn ist ja man muss ja dazu sagen, in dem Häuschen wohnt die Mutter, der Vater und der Sohn. Die Tochter hat er anscheinend aufgrund ihrer, also die ist niemals im eigenen Haus zu sehen. Also die ist quasi von daheim weg.
Ja, die hat ein eigenes Auskommen.
Ja, genau, die hat ein eigenes Auskommen. ja, und ab dem Moment, wo der Besucher dann quasi, der ja auch keinen Namen hat, da eintrifft, wandeln sich ja alle von dieser passiven Opferrolle dann irgendwie wieder in die Aktivität der Rolle. Also jeder wird aktiv in seinem kleinen, in seiner kleinen Welt irgendwie auf eine total perverse Art und Weise, aber das schafft dann wieder die Familie zusammenzuschweißen. Also die Harmonie herzustellen, die vorher halt irgendwie in Brüchen lag.
Ja, und der Film hat auch so ein harmonisches Ende. Dazu vielleicht gleich noch ein paar Worte, aber kurz zurück zu der Szene, in der alles eskaliert. Ja, er bringt, der Vater bringt eben quasi nebenbei oder eher zufällig, ich glaube ungewollt, in einem Tobsuchtanfall da die bereits genannte Kollegin um und hat dann eben auch das Problem, dass er sich einer Leiche entledigen muss. Und der logische Entschluss wird dann gefasst, sie dann doch zu zerteilen und in Plastiktüten zu packen und, weiß ich nicht, normal im Hausmüll, glaube ich, zu entsorgen. Aber das gestaltet sich dann eben doch zuerst einmal schwieriger als gedacht, denn so eine Leiche muss ja sehr sorgfältig zerteilt werden, damit er dann auch irgendwie da wirklich da reinpasst in die Tonne. Zum anderen ist natürlich der Vater überrascht ob der Tatsache, dass er sich dann durchaus sexuell stimuliert fühlt von diesem toten Körper, der da vor ihm liegt. Ja, und spätestens jetzt ist der Podcast absolut nicht mehr jugendfrei.
Genau, weil er eben, und wie du schon gemeint hast, sein patriarchisches Gehabe und dass er alles immer so dann zurechtlegt für sich, dass es ja zum Wohle seiner Familie ist. Er ist gerade dabei, diese Leiche zu markieren mit einem roten Edding, welche Teile als erstes abgeschnitten werden müssen, damit es halt alles nach Richtlinien läuft und dann fühlt er sich halt eben sexuell zu der Leiche hingezogen und meint dann, er hat ja neulich erst seine Vatergefühle für seinen Sohn entdeckt, weil der ja misshandelt wird von seinen Schulkameraden und das macht ihn traurig und deswegen muss er jetzt Liebe machen mit dieser toten Frau und zum Wohle, damit sich der Vater dem Sohn näher fühlt, muss er Geschlechtsverkehr mit dieser Leiche haben. Ja. Was er dann auch hinausschreit in die Welt, ja, während er das tut.
Ja, ja. Ich möchte vielleicht für unser Gespräch ein paar Details dieses Liebesakts aussparen, dass er doch ein bisschen dreckig wird und einem der Film relativ wenig erspart, dahingehend, was so die Details eben des Liebesakts betrifft, die körperlichen Vorgänge, die da so ihre ihren Lauf nehmen. Auf jeden Fall endet es dann eben mit der doch eher lustigen, fast schon so ein bisschen nach verrückt, nach Mary stickenden Situation, dass sie eben die Rigor Mortis einsetzt, die Leichenstarre, und der Vati sein Geschlechtsteil in der Leiche seiner ermordeten Kollegin einklemmt, beziehungsweise ja, nicht mehr herausbekommt. Und Mutti weiß Rat und setzt ihn in eine Essigwanne gemeinsam mit der
Weil, als das auch nicht zu flutschen beginnt, setzt sie ihm dann einen Schuss Heroin, damit er entspannt ja. Und sich das alles löst, was mir auch klappt. Worauf er zu dem Besucher meint, der das Ganze ja mit der Handkamera dokumentiert, dass er seine Frau seit seiner Hochzeitsnacht nicht mehr so liebevoll erlebt hatte.
Ja. Es ist, glaube ich, mit Abstand die Szene, als mal abgesehen von der allerletzten Einstellung, in der wirklich so die Familie am harmonischsten zusammenfindet und sich auch wirklich zu amüsieren scheint. Ich glaube sogar die Mutter kriegt fast einen Lachanfall, als sie irgendwie ihren Mann da in die Wanne setzt. Und der Jubel ist auch groß, als er dann endlich seinen Schwanz aus dem toten Körper zieht. Also,
das ist ja auch dann, im Endeffekt wird er ja da der mütterliche Auftrag dann wieder großgeschrieben, so, weil sie ja letztendlich eigentlich so ein Nischendasein führt, den ganzen Film über. Sie ist ja heroinabhängig, geht ja selbst anschaffen, eben um sich das Heroin leisten zu können, wird von dem Sohn misshandelt, weil er seine Aggression auf sie projiziert, die er durch seine eigenen Misshandlungen, durch die Schulkameraden irgendwie mit sich trägt. Und sie ist ja nur da zum Essen machen. Und dann, als er dann in dieser Leiche steckt, weiß sie natürlich so diese Hausmütterchen-Tricks, irgendwie eine Wanne Essig füllen, Heroin spritzen. Und dann sie hat dann halt wieder einen Auftrag und geht da voll drin auf und hat ja auch eben kurz zuvor auch ihre Milchdrüsen wieder für sich entdeckt. Also ja, quasi das ultimative Mutterwesen dann. Und ja, zeigt da volle Einsatzbereitschaft halt und geht da voll auf drin halt irgendwie. Auch dann danach, als sie die Leiche entsorgen, sehr tatkräftig mit dabei, da zu sehen und zu machen.
Und ich möchte meinen, wäre jetzt so meine Mutmaßung, zumindest für Menschen, die jetzt, sagen wir mal, dem Kino eines Takashi Miike oder generell so diese Art von kontroversen, konfrontativen Kino irgendwie nicht so freundlich gesinnt sind, dass das, glaube ich, so die Szenen sind, die, glaube ich, am härtesten sind, am härtesten zu ertragen sind, so für einige Menschen. Nämlich in dem Moment, in dem eben klar wird, dass diese Menschen trotz all ihres widerlichen, despektierlichen, unmoralischen Verhaltens am Ende so quasi so als die Helden der Geschichte den Film beenden. Der Vater darf dann irgendwie noch quasi so seinen Sohn rächen und eben die Menschen umbringen, die Jugendlichen, also die Schulkameraden, die sich an seinem Sohn vergangen haben. Das sind eben die Toten, die ich schon wieder vergessen hatte. Und der Familie oder fast allen Beteiligten wird er eben am Ende so ein ganz großer Triumph gegönnt. Vielleicht mit Ausnahme der Tochter.
Die wird dann wieder in den Schoß der Familie getrieben. Also sie war ja die Einzige, die da nicht aktiv dabei war die ganze Zeit. Trifft er dann auch auf den, der Besucher verlässt dann das Haus, also quasi seine Arbeit ist hier getan, alle haben sich wieder lieb, und trifft dann auf der Straße auf die Tochter, die er dann wieder erkennt durch Fotos, welche er da in dem Haus gesehen hat, und sie fragt ihn, ob er Sex mit ihr haben will gegen Geld, aber weil er so hübsch aussieht, kriegt er eine Vergünstigung, worauf er halt kommentarlos wieder einen Stein aufhebt und dann die Ausblende kommt. Und als die nächste Szene dann zu sehen ist, kommt sie wieder nach Hause und hat halt ein riesiges blaues Auge, aber weiß, dass sie jetzt wieder nach Hause muss, weil der Besucher sie hat dahingehend zurecht geprügelt hat anscheinend.
Ja, am Ende sind dann alle glücklich und ich weiß nicht, wir haben so ziemlich alles über den Film verraten, was es da an komischen Dingen zu verraten gäbe, aber vielleicht sollte man die Möglichkeit, die letzte Szene für sich selber zu entdecken, ja, irgendwie dann noch den Zuhörern lassen, die den Film noch nicht gesehen haben, weil ich finde, so die letzte Einstellung des Films ist eigentlich eine besonders schöne und leider so ein Motiv, das ähnlich wie innerhalb der Marketingkampagne zu Planet der Affen auf zu vielen, es ist kein Twist, aber es ist ein Moment in der Handlung, der doch irgendwie entscheidend ist, glaube ich, für die letztendliche Aussage des Films oder Botschaft des Films, der leider Verwendung gefunden hat auf zu Dem vielen Marketing-PR-Materialien zum Film.
Ja. Und wie du schon meintest, eigentlich zieht das Schlussbild fast jedes Cover, was ich kenne, das es von dem Film gibt, ja.
Schade. Aber naja, vielleicht hat es der ein oder andere übersehen und kann sich noch daran erfreuen. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr intim und versöhnlich und man möchte sich fast schon dazu kuscheln, würde ich
meinen. Und dann läuft auch für einen japanischen Film ganz untypischer Akustik-Gitarren-Score irgendwie mit einer relativ schönen Melodie. Also, weil die meisten japanischen Filme, egal in welcher Spielart sie jetzt sind, irgendwie dann meistens mit einem ultraschlimmen J-Pop-Song enden müssen. Also egal, ob das jetzt der düsterste, existenzialistische Film ist, alles endet immer mit J-Pop in Japan. Also zumindest im Abspann. Aber da ich fand es ganz schön halt irgendwie so. Das hat auch wirklich stimmig zu dem Bild gepasst.
Ja. Ich weiß nicht, das ist jetzt, wir sind, unser Podcast ist jetzt irgendwie auch kein klassisches Format, in dem wir jetzt irgendwie eindeutige Empfehlungen aussprechen und sagen, das müsst ihr sehen oder auch nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt im Falle von Visitor Q, da eben thematisch grenzwertig ist mit den Themen, die er eben behandelt. Die meisten davon haben wir erwähnt. Einige besondere Geschmacklosigkeiten haben wir uns noch ausgespart. Fällt es mir schwer zu sagen, ja, bitte ansehen, muss man mal gesehen haben. Also man sollte, glaube ich, schon ein bisschen aufgeschlossener sein gegenüber unkonventionellem Kino, um an dem Film Gefallen zu finden. Für den Film spricht er ist relativ kurz, mit 80 Minuten.
Ja, kompakte Länge, ja. Also der es tut nicht lange weh.
Und ich würde sagen, er ist auf jeden Fall ein gewinnbringender Film für alle Menschen, die sich für.
Und vor allem ist er Miikes Oeuvre so ein Film, den hat wenige Leute auf dem Schirm haben irgendwie so. Also okay, die sich da eh damit befassen, wahrscheinlich schon, aber die jetzt Miike jetzt eher durch so Ichi the Killer kennen und so, wisst ihr, der Q, der ist da irgendwie ein bisschen so durchgerutscht, meiner Meinung nach. Und was mich auch verwundert, Also ich habe hier die DVD von Rabbit Eye Movie, der hat keine offizielle Freigabe. Also irgendwie steht da nichts auf der DVD drauf. Oh doch, da sehe ich es gerade. Ab 18 natürlich. Aber dass der irgendwie überhaupt in unserem Land so, dass sie sich sowas getraut haben damals und die FSK das dann auch so durchgewunken hat, das verwundert mich jetzt schon. Also ich meine, mittlerweile sind die da wahrscheinlich auch ein bisschen toleranter geworden. Aber damals, also es ist ja auch jetzt schon wieder fast 15 Jahre her oder 16, wundert mich das schon, ja.
Ja, das ist, spricht in dem Fall mal für die freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, dass sie sowas durchgewunken haben, ab 18, genau wie den nächsten Film, über den wir sprechen. Und Visitor Q sei hiermit empfohlen, mit einiger Vorsicht. Und wie gesagt, ich bleib dabei. Also trotzdem man wirklich sagen kann, Audition, ein Film wie Audition von Mieke, den wir auch schon bereits im Podcast besprochen haben, hat die wahrscheinlich verstörenderen Szenen, oder ein Film wie Ichi the Killer, auch von Mieke, hat eben die wahrscheinlich gewalttätigeren Szenen. Muss ich doch sagen, so als Gesamtpaket ist Visitor Q der
mit dem
wahrscheinlich meisten, härteste Stoff von Mieke, den ich bisher gesehen habe.
Oder da ackert er wirklich jeden Tabubruch ab, den der ihm so nachgesagt wurde, ja.
An das Thema schließt unser zweiter Film heute Abend nahtlos an. Der Gedanke stand, schon länger Leben und Tod einer Pornobande zu besprechen im Rahmen des Podcasts, weil sich unser sehr lieber Hörer Nenad den gewünscht hat. Als kleines Dankeschön für seine sehr großzügige Spende an unsere Patreon-Kampagne, die man unter banuskino.com/Patreon findet. Und wir möchten ihm auch noch gerne diese Filmrezension widmen. Aber ich habe mich eben gefragt, was machen wir dazu? Und dann kamst du mit Visitor Q um die Ecke und mir war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so bewusst, dass der sich eben auch inhaltlich so gut an Leben und Tod einer Pornobande anbinden lässt. Denn auch hier haben wir wieder so einen quasi dokumentarischen Film, eine sogenannte Mockumentary zu weiten Teilen, vielleicht sogar noch mehr als Visitor Q, denn hier scheint es tatsächlich so, als ob immer jemand vom Filmteam, der eben auch Protagonist des Films, daneben steht und die Handlung filmt.
Und wir haben Videotagebuch letztendlich, ja.
Ja, und wir haben eben auch hier wieder eine Reihe von Tabubrüchen, eine wahrscheinlich noch umfassendere Reihe von Tabubrüchen, die alle so, die abgearbeitet werden.
Aber das ist ja relativ natürlich in den Film einbinden. Also man muss ja dazu sagen, zur selben Zeit gab es dann diesen anderen serbischen Film, das Serbian Movie, über den alle gesprochen haben, der Entrüstungsstürme ausgelöst hat. Und über die Pornobande ging da ein bisschen unter. Also es war ja im gleichen Jahr, wo rauskam, die teilen sich ja auch denselben Kameramann. Und was ich jetzt auch erst erfahren habe, weil das Serbian Movie total allglatt daherkommt und so Hochglanzbilder hat, was eigentlich der größte Tabubruch war, das, was der Serbian Movie zeigt in solchen mainstreamigen Bildern halt irgendwie und sich da daran auch noch total ergötzt hat. Und das ist bei der Pornobande eben gar nicht so. Also vor allem den Film wird ja irgendwie ein politischer Subtext nachgesagt und der ist wahrscheinlich eher in der Pornobande zu finden als jetzt in dem anderen Film, der für mich nur reines, reine Provokation war. Also,
ja. Also ich habe Serbian, Serbian Film hieß er, glaube ich, wahrgenommen, bevor ich von der Pornobande gehört habe. Ich glaube auch, mich erinnern zu können, dass die Pornobande erst einen Verleih gefunden hat, zumindest hier in unseren Breiten, nachdem Serbian Film schon draußen war. Und ich glaube auch im Zuge der Veröffentlichung von Leben und Tod einer Pornobande, zumindest glaube ich in Amerika auch immer sehr viel darauf hingewiesen wurde, dass das so der nächste große Schocker ist aus dem Lande, das jetzt neuerdings die richtig fiesen Filme macht. Was auch irgendwie komisch ist, denn Serbien war für mich vorher so als Filmland immer so das Emil Kusturica Filmland. Und ich meine nicht, dass Emil Kusturica keine kontroversen Filme gemacht hat. Sein Filme wie Underground oder so sind es auch nicht ohne, aber Zeit der Zigeuner, Schwarze Katze, Weißer Kater. Ja. Das geht schon mehr so in die Richtung skurriles, politisch, soziokulturell kommentierendes Kino, aber nicht in die Richtung, okay, wir drehen jetzt hier mal einen Film mit hardcore-pornografischen Einlagen und krass kontroversen Gewalttaten, die wir dann aller Ausführlichkeit zeigen.
Also um es runterzubrechen, so der jugoslawische Film, den hatte ich natürlich vorher auch nie auf der Karte so richtig. Ich meine, da gab es dann da eben am Anfang nur kommunistische Propagandafilme und letztendlich dann in den 60ern die berühmte Schwarze Welle hier, Mysterien des Organismus ja. und so, und die dann das ganze Kino da ein bisschen aufgebrochen hat und woran ja auch die Pornobahn ein bisschen anknüpft, so die ganzen kulturellen Missstände und überhaupt da ein bisschen aufzuzeigen. Ja, und wie gesagt, ich finde es schade, dass man von besagten Regisseur, dessen Namen ich jetzt leider nicht aussprechen kann.
Das ist doch Njaten Djordjevic.
Danach ist wahrscheinlich relativ still geworden ist um ihn. Also zumindest habe ich da nichts mehr gefunden.
Er hat in dem Interview, was ich jetzt gerade eben noch gelesen habe, in das Fitting Image auch davon erzählt, wie groß die Finanzierungsprobleme waren des Films, was jetzt nicht unbedingt schwerfällt zu glauben, wenn man den Film sich anguckt. Also tatsächlich war es wohl so, dass es gar nicht so besonders kompliziert war, das Geld für den Film zusammenzutragen und man ihn dann auch so seitens der Filmförderung des Landes ihn auch noch unterstützt hat, nur um ihn dann letztendlich den Geldhahn abzudrehen bei der Post-Production, sodass er zwar auf sehr viel Filmmaterial saß und alle Schauspieler bezahlt hatte, aber dann keine Möglichkeit, seinen Film zu schneiden und zu vertonen.
Was auch der Film thematisiert ja im Endeffekt auch die Entstehungsgeschichte des Films im Endeffekt. Das ist ja ein bisschen autobiografisch angehaucht auch das Ganze. Die Hauptperson ist dieser Marco, ein Filmemacher, der eben große Vision hat, irgendwie von der Filmhochschule abgegangen ist, glaube ich, und eben eigentlich mit den besten Vorsätzen irgendwie einen Film drehen will, jenseits der Konvention jetzt, die ihm da vorgegeben werden, weil ja irgendwie nach dem Krieg, als dann da der Kommunismus dann weg war und dann dieser Kapitalismus eben kam, da wollten die Leute natürlich irgendwie Stars in ihren Filmen haben. Also ich weiß, ich kenne mich da nicht aus. Also kommerzielle Schiene fahren irgendwie. Mhm. Und der Film fängt ja zu der Zeit an und er findet ja keine Geldgeber. Also am Anfang versucht er es ja bei seiner Familie, bei seinem Vater, der vermittelt ihm Kontakte zu irgendwelchen Produzenten, aber seine Vision ist halt einfach zu anders
radikal.
Radikal. Er ist ja auch ein bisschen naiv, so wie er seine Vision verkaufen will, seinen Film. Er will ja eigentlich einen Zombie-Film drehen, irgendwie einen Horrorfilm, Science-Fiction-Film. Am Anfang noch. Kriegt halt kein Geld dafür, ja.
Ich fand Anfang der. Ich fand die ersten 15, 20 Minuten des Films sehr, sehr amüsant, muss ich sagen, als ich noch nicht wirklich geahnt habe, was da doch später auf uns zukommen sollte. Denn ich meine nicht, dass der Film komplett seinen Humor verliert. Er ist durchaus da und auch irgendwie so die ganze Tonalität des Films in dem Sinne, dass er eben immer so satirisch, spitz und ironisch kommentiert ist. Die bleibt uns auch bis zum Ende erhalten, auch wenn es dann durchaus tragischere Züge annimmt. Aber so die ersten 15 bis 20 Minuten empfand ich eigentlich fast nur als durchgehend komisch. Es hat immer so ein bisschen was Schmutziges, Schmieriges, Ekliges. Man merkt schon so, oh, das geht nicht in die richtige Richtung. Aber eben gerade so die Sequenzen, in denen wir Markus' Familie kennenlernen, den herrischen Vater, die trutschige Freundin und eben den Unwillen der Familie, ihren Sohn da zu unterstützen. Aber dann eben auch gleichzeitig sehen, was der Sohn denn da eben so macht nach seinem Filmstudium, nämlich merkwürdige Studentenfilme, Abschlussfilme mit so einem soziopolitisch kritischen Subtext wie, ich glaube, sein erster Abschlussfilm heißt irgendwie Die Nacht, als das Schwein schrie und Simmisches Grab des Vergessens, in dem irgendwie der mittellose Bauer seinen irgendwie Acker bumsen muss, um dort irgendwie noch damit dieser noch Früchte trägt. Das sind schon so die Art von Filmen, die, wenn man sie dann sieht in so kurzen Ausschnitten, die uns der Film zeigt, bei denen man sich denkt, so, ja, ich verstehe vielleicht auch irgendwo die Familie.
Ihr Künstlertypen seid doch alle gleich.
Ja, ja, du Künstler, du, ja.
Naja, und er braucht eben dringend Geld für seinen Spielfilm und da so gerät er dann irgendwie an diesen Kane oder Kane, den Pornokönig von Belgrad. Also habe ich in der Beschreibung gelesen, letztendlich ist es ja auch nur ein Typ, der in seinem Zimmer irgendwie Pornofilme zusammenschneidet und also quasi ganz cheap und der ihm halt irgendwie das Geld vorschießen will, aber erwartet natürlich pornografisches Material auch vom Marco. Und bekommt dann eben diesen Film, von dem du gerade erzählt hast, wo der Bauer seinen Acker bumst, daraus irgendwelche Pflanzen sprießen, die dann von Hippies geraucht werden, die, als sie dann auf Entzug sind, weil die Pflanze eben nicht mehr wächst, zu spermageifernden Zombies werden irgendwie.
Ja. Und alles, das waren so, also abseits davon, dass ich es wirklich überwiegend unterhaltsam fand, war so ein frühen Teil des Films eben gerade, als er dann auf, ich nenne jetzt mal Kane, weil ich meine nicht, dass er Kane ausgesprochen wird, also Kane, der Pornoproduzent, die Szene mit ihm auch so ein bisschen, die Szenen, bei denen ich meinte, naja, ich weiß nicht, ob sich der Film da so ein bisschen vertut mit der Art von humoristischer Note, die er da einschlägt. Also diese ganze Pornodrehs mit den untalentierten Darstellern, die keinen hochkriegen, die nicht mal irgendwie eine Dialogzeile gerade aussprechen können, das wirkte schon so ein bisschen wie Dorftheater. Und man sollte eben darstellen, dass er sich quasi, also Marco, der Protagonist des Films, so ein Umfeld absoluter Dilettanten befindet, die eigentlich zu dumm sind, um eine Tür öffnen und hindurchgehen zu können. Und, also das wurde ein bisschen überspitzt dargestellt. Also die
aufgrund, also ich vielleicht lehne ich mich da zu weit aus dem Fenster, aber ich habe da damals diese Dokumentation gesehen, die auch vom Pornobandenregisseur ist, Made in Serbia, über die jugoslawische Pornoindustrie, und wo es da eben darum geht, dass die halt eben, dass es da nur um den Output geht und die Darsteller und Laiendarsteller wirklich, wirklich so agieren müssen, also relativ unprofessionell sind oder eben da gar nicht mehr nach Aussehen gecastet wird, sondern wer es halt macht, irgendwie so, ne? Ja. Und in dieser Doku sieht man dann eben auch da paar Sachen, die er dann für seinen Debütfilm, also für den Leben und Tod einer Pornobande, ja direkt mit reingenommen hat, also irgendwie vom Erzähltechnischen her. Ja, klar, aber es kommt schon ein bisschen so out of tune, der Humor dann da, wie du schon meinst, ja.
Also Marco ist auf jeden Fall sehr schnell dabei, seine Ideale alle dran zu geben für das schnelle Geld, der Wandel von ambitioniertem Kunst Filmstudent, Filmstudium-Absolventen zu, ich drehe jetzt mal, Pornos geht doch relativ schnell. Der nächste große Schritt, also dass er dann irgendwie so wirklich quasi so zum Snuff-Film-Produzenten wird, was dann später kommt, dazu dann später mehr, das dauert so noch so ein bisschen länger. Also dieser erste Schritt, wo er sagt, okay, funktioniert eben nicht quasi auf legal traditionelle Art und Weise, dann drehe ich eben Pornos. Das geht dann irgendwie doch relativ schnell und dann sehen wir schon in der nächsten Szene, wie er quasi da mit seinem Kompagnon sich auf der Couch hängt, sich besäuft und rumkotzt und dann auch sagt, er hat eigentlich alle Umbrüche, die eben so der damalige Krieg, Balkankrieg und Sturz Milosevic mit sich brachte, eigentlich gar nicht mitbekommen, weil er so versoffen die ganze Zeit war und so zugedruckt, dass er eigentlich nur alles irgendwie im Rausch und ihm vorbeigezogen ist.
Zu dem Zeitpunkt ist er ja dann, glaube ich, auch, also er muss ja dann quasi abtauchen, weil er das Geld, was ihm dieser Pornokönig, der Kanal, genau, vorgesteckt hat, eben verballert hat für Kunstclips, und er dann eben halt unter Druck gesetzt wird von ihm und dessen Bruder, der ein korrupter Polizist ist, was dann natürlich so stellvertretend ist, der eine steht da für den Kapitalismus und der böse, korrupte Bruder für das verdorbene System halt irgendwie, die ihm dann halt irgendwie hinterher sind und das Geld wieder von ihm wollen, und er daraufhin ja da abtaucht bei seinem Kumpel und ja, sich da im Rausch vergessen will.
Ja, muss an der Stelle vielleicht mal kurz erwähnen, dass der Film, obwohl er 2009 oder 2008 gedreht wurde, 2009 erschien, angesiedelt ist historisch kurz nach der Jahrtausendwende,
Nach Ende der Bürgerkriege, ja. So
ja, ja,
2001, richtig, 2000, 2001.
Zeit großer politischer Umbrüche im Balkan, aber dass den Film schon thematisch auf jeden Fall immer begleitet und immer wieder darauf angespielt wird, auch das, was eben in den Medien gerade passiert, die Protagonisten des Films gucken mal Fernsehen und da passiert dann irgendwas oder es wird gesagt, hast du gehört, dies und jenes ist passiert, aber es ist niemals wirklich vordergründig Thema des Films.
Also es wird der Zeigefinger wird ja nie erhoben, aber es ist so unterschwellend die ganze Zeit dabei, ja. Mhm. Ich meine, die sind ja auch keine politischen Menschen, um die es da geht. Letztendlich, ja, das ist die Jugend in der Umbruchsstimmung irgendwie so. Auch wenn sie halt ganz andere Ideale verfolgt, wie wahrscheinlich andere Leute zu der Zeit.
Ja, ich glaube, der irgendwie deutlichste politische Kommentar, wobei ich mir jetzt auch gar nicht sicher bin, was er wirklich aussagen soll, außer vielleicht auch einfach nur amüsant zu sein, ist natürlich der, in dem wir diesen Bauern kennenlernen, auf dem wir relativ gegen Ende des Films treffen und er sehr, sehr, sehr präsent in seinem Wohnzimmer dieses in güldenem Rahmen
seiner Familie
Bild von Milosevic da hängen hat und dann irgendwie eigentlich quasi sagt so, ja du, ich hab jetzt ist eh alles verloren und ihr könnt ungefähr meinen leblosen Körper haben oder mich umbringen für Geld und ja, was vielleicht viel über den Zustand des Landes aussagt zu der Zeit. Da ist da vielleicht dann doch irgendwie der große politische Kommentar, aber irgendwie davon abgesehen, ja, du hast vollkommen recht, also für diese Menschen, die wir da treffen, ist dieses Leben im Rausch, dieses Hippietum, dieses Freisein, dieses Leben zu führen, irgendwie, indem man komplett sozial und sexuell und sonst wie von allen moralischen, gesellschaftlichen Standards irgendwie entrückt ist, viel wichtiger als irgendwie das zu verfolgen, was da gerade politisch im Lande vor sich geht.
Ja, im Endeffekt ja ein Fluchtverhalten, also ja. Was ich denen jetzt nicht vorwerfen will, aber was durchaus verständlich ist, denke ich. Und so setzt ja sich ja dann auch die Bande zusammen aus eigentlich durchgehend Außenseitern. Da ist jetzt keiner dabei, der da nicht reinpassen würde. Also
ja. Und lange geht's nicht gut, muss man leider sagen. Also dieses Leben on the road, in dem sie eben quasi so als Tingle-Tangle-Gruppe durch die Lande fahren in ihrem Porno-Gang-Bus und in der Provinz, ja, wie nennen sie das, pornografisches Theater, aber irgendwie kunstvoll aufgeladen aufführen. Und das wird teilweise auch irgendwie ganz positiv aufgenommen, aber eben auch nur bis zu einem gewissen Punkt, bis dann eben auch die eher konservative Landbevölkerung einschreitet und ja, die Staatsgewalt und dann sehr, sehr brutal, sehr kurzer Prozess mit ihnen gemacht wird.
Was mich sehr an dem Film erstaunt hat, irgendwie, ist halt, dass er mit seinen ganzen Charakteren, ich habe mir die hier auch alle aufgeschrieben, aber dass er wirklich liebevoll die einführt und dass man halt auch ein Gefühl für jeden Einzelnen hat irgendwie entwickelt. Also das ist jetzt nicht irgendwie, da ist das schwule Pärchen, da ist das Chunky-Pärchen, da ist die übergewichtige Möchtegern-Schauspielerin, sondern so mag es am Anfang den Anschein haben, aber dann geht der Film ja dann doch ein bisschen tiefer, also in seiner Charakterdarstellung.
Ja.
Was ich dann auch ganz schön fand, oder was heißt schön, die Szene, in der sie dann ihren ersten Auftritt haben bei der Landbevölkerung und dann dieser der Dorfjunge, der quasi ein Transvestit ist, zu ihnen stößt und die ihn dann quasi mitnehmen, weil er ja hier nichts mehr zu verlieren hat und von seinem Vater verprügelt wird aufgrund seiner Einstellung und er dann quasi, um halt mit seinem Leben da abzuschließen, seine Ziege, die er quasi sein ganzes Leben lang aufgezogen hat, seine Lieblingsziege dann irgendwie schlachtet, nur um dem Vater zuvorzukommen, der die Ziege sowieso schlachten würde, wenn er erfahren würde, dass er mit dieser Bande da abgehauen ist. Und das hat so ein ganz, ganz liebevoller, trauriger Moment, wo man dann halt eine Tierschlachtung sieht, sei sie jetzt echt oder nicht, aber das fand ich dann schon, das ging mir dann schon nahe, halt irgendwie.
Ja, und das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, der, weil er immer so in einem Atemzug mit A Serbian Film oder A Serbian Movie genannt wird, der einfach ein Film, der Film hier Leben und Tod an der Pornobahn eben diesem anderen kontroversen Film, der zur selben Zeit rauskam, eben voraus hat, er tatsächlich Figuren, mit denen man mitfühlen kann, ähnlich wie bei Visitor Q, aber eigentlich noch viel mehr als bei Visitor Q, wirklich Figuren, die auch teilweise relativ schlimme Dinge tun, aber die trotzdem, an denen man eben trotzdem emotional hängt, in einer positiven Art und Weise, dass man eben, ja, sich irgendwie sie einfühlen kann, dass man irgendwie auch nachvollziehen kann, dass sie dorthin getrieben wurden zu dem, was sie tun. Eben auch mit dem man sympathisiert, weil sie, wie du es eben auch schon gerade gesagt hast, nicht richten über Menschen und eben auch diese gescheiterten Existenzen, dieses AIDS-kranke schwule Pärchen, den jungen Transvestiten, die Frau mit einer Vorliebe für, ja, besonders abartige Sexpraktiken mit Tieren, irgendwie ab alle wohlwollend und frei von irgendwelchen Vorurteilen aufnehmen dieser Gruppe und sie irgendwie Teil dieser Kunstperformance werden lassen. Der Film ist ein ganz humaner und humanistischer Film und dessen Botschaft ebenso. Und das macht so viel erfüllender, ihn zu sehen, als einfach nur einen eiskalten Schocker wie Serbian-Film.
Genau, vor allem, weil er auch dann in seinen Szenen, wo er dann irgendwie explizit Gewalt zeigt, dann auch relativ zurückgenommen inszeniert ist, nicht so, so reißerisch und so, als ob der Film halt von seiner eigenen Gewalt erschrocken werde. Also so, da wird halt nicht in Splatter gebadet oder sich dann halt irgendwie aufgegeilt, dass das jetzt irgendwie gezeigt wurde, sondern vieles wird ja auch gar nicht gezeigt. Das, was man dann sieht, ist freilich schlimm und so, aber es ist halt ist nicht selbstzweckhaft. Also das finde ich jetzt in keinem Punkt halt irgendwie.
Ja, also, und um ein Wort aus dem Titel aufzugreifen, ist nicht pornografisch in dem Sinne, dass, ja, wie du es bereits andeutest, irgendwie habe irgendwas explizit dargestellt wird. Du hast zwar, also explizit per se ist er schon, insofern, dass man wirklich alles sieht, von irgendwie sehr, sehr schwerwiegenden Gewaltakten zu ja, körperlicher Penetration beim Sex und irgendwie auch mit Tieren, ob das jetzt gefaked sei oder nicht, sei dahingestellt. Ich konnte es nicht wirklich ausmachen. Aber der Film suhlt sich eben nicht darin. Es ist jetzt kein Film, zu dem man irgendwie, an den sich irgendwie ein Gewaltjunkie, der am liebsten Andrea Schnaas oder Olaf Ippenbach guckt, jetzt irgendwie stundenlang aufgeilen kann, weil dafür ist er eben zu wenig explizit und dazu ist irgendwie auch sein Erzählrhythmus zu wenig darauf fixiert und zu wenig daran interessiert, eben daran, das irgendwie auszukosten. Es finden Gewaltakte statt, klar, es finden explizite Sexakte statt, klar, aber auf nichts davon wird eben die Kamera lange draufgehalten, sondern sie schwenkt eben viel öfter einfach verschämt oder schockiert weg, als dass sie dranbleibt. Ja. Und die Figuren selber schreien oft genug einfach Cut oder Stopp oder wenn sie ihnen einfach zu heftig wird.
Und was auch eine ja, ganz tolle Szene war, irgendwie auch so ziemlich strange und so. Die werden ja dann irgendwann, also sie führen ihr Porno-Kabarett auf dem Land auf, weil sie aus der Stadt flüchten, und werden dann irgendwann an dem Punkt dann von der Gruppe von Bauern mit vorgehaltener Waffe halt dazu gezwungen, halt irgendwie, ja, zum Sex gezwungen. Die werden vergewaltigt, die ganze Gruppe eigentlich von den Bauern. Und dann ist eine eigentlich ganz beklemmende Szene, aber auf einmal fangen alle das Lachen an. Also, also alle, die da penetriert und vergewaltigt werden, fangen dann zu lachen an. Also aufgrund der Absurdität der Szene, dass es da im Endeffekt lauter homophobe Leute halt irgendwie sie gerade anal vergewaltigen. Und das war eigentlich dann schon wieder ein total harmonischer Moment, weil da dieses Gruppendasein, dieser Gruppenzusammenhalt dann irgendwie so hochgehalten wird, indem sie dann eben zusammen eigentlich darüber lachen, was ihnen gerade passiert, so schlimm es auch sei. Ne?
Ja,
und dann treffen sie auf diesen deutschen Journalisten, Franz, so wie mein Nachname, ja.
Ich frage mich, wie viele Mitarbeiter oder ehemalige Mitarbeiter der Welt das gesehen haben, damals im Kino oder auf DVD, und sich gedacht haben, na, schöne Scheiße, danke auch. Also, Weil er ist auch noch so stolz betont, dass er viele Jahre für die Welt geschrieben genau. hat, nur um dann zu entdecken, dass sich irgendwie gewaltpornografische Videos, also Snuff-Videos, wie er sie nennt, sehr viel besser verkaufen als sein blöder Journalismus.
Da hat die Welt dann gleich ihre alten Spesenkonten gecheckt, irgendwie, ob der Name auftaucht, ja. Ja, der, wie drückt das aus? Es ist ich habe es nicht merken können, aber er ist fasziniert von dem Land, weil es eben, mir fällt das Zitat nicht ein, aber ein schönes Zitat, was er da bringt.
Ja, ich glaube irgendwie, weil es hat irgendwie, das Land hat keine Moral oder so. Also ich paraphrasiere jetzt hier, aber es ist tatsächlich irgendwie so ein Land, was ihm und seinem beziehungsweise den Bedürfnissen seiner Kundschaft, die sich eben sehen nach diesen extremen Gewaltvideos, irgendwie gut in die Karten spielt. Also die ganze kulturelle Atmosphäre des Landes irgendwie ist gut dafür geeignet. Weil
so, der Westen sieht im Endeffekt das ganze Land als Moloch irgendwie, wo eben sowas möglich ist. Sowas wie Snufffilme drehen oder im Endeffekt wird er ja auch ein bisschen so, ich denke mal, ich weiß nicht, ob das da die Intention war, aber eben zu der Zeit, wo der Film rauskam, hieß es ja dann, oh, der nächste Schocker aus Serbien oder der nächste Schocker, irgendwie der nächste jugoslawische Schocker da und eben dieser Kerl, dieser Franz eben für das westliche Publikum, die Staaten und was weiß ich, Westeuropa, eben Filme von realen Morden importiert hat irgendwie, die er da halt irgendwie aus erster Hand bekommt, also so ein bisschen so den Spiegel vorgehalten. Ja, ihr wollt von uns solche Sachen sehen, dann zeigen wir euch auch eben genau das halt irgendwie so. Und ja, auf den sie sich dann da halt einlassen, als ihnen das Geld ausgeht oder eben, ja, dieser Franz.
Ja. Und damit beginnt eigentlich so der wirklich...
Der Downfall,
ja. Ja, der Downfall. Der beginnt eigentlich schon, glaube ich, eine Szene früher, als die ganze Porno-Gang, also kollektiv vergewaltigt wird von Dorfbewohnern und eigentlich quasi so diese ganze sexuelle Idylle, wenn man sie denn noch so nennen kann, im weitesten Sinne komplett zerstört wird und dadurch eben auch nur dadurch veranlasst und eben durch diese sehr lukrative Möglichkeit auf relativ einfache Art und Weise, wie es scheint, irgendwie viel Geld machen zu können, lässt sich eben Marco dazu hinreißen zu sagen, okay, wir machen jetzt eben, wir bringen für Geld Menschen um. Warum auch nicht? Also komplett demoralisiert.
Seine letzten Ideale über Bord.
Schafft man das irgendwie genau, sein letztes bisschen Menschlichkeit dann auch wegzuwerfen. Und das tut irgendwie richtig weh. Also da fängt der Film dann auch an weh zu tun. Und ich habe gesagt, er ist eigentlich bis zum Ende irgendwie lustig in dem Sinne, dass er niemals komplett seinen Humor verliert. Aber er ist ab da eigentlich nur noch sehr, sehr auf sehr schmerzhafte Art und Weise lustig. Eher sarkastisch,
ja, also ganz düsterer Humor, ja.
Ja.
Beispielsweise der Franz schanzt ihn ja dann quasi freiwillige Opfer zu, die sich quasi auch dazu bereit erklären, sich für einen Snuff-Film umbringen lassen zu wollen. Und der erste Kerl ist ja irgendwie ein kichernder Verrückter, die ganze Zeit grinst und der halt von sich selbst sagt, dass es ihm Spaß macht, sich selbst aufzuschlitzen und warum er das macht, weil er Filme mag. Da musste ich dann auch wieder schmunzeln, so, warum lässt du dich denn vor laufender Kamera umbringen? Ja, weil ich eben Kino mag.
Ja, also die Szene mit dem ersten Opfer, diesem ehemaligen Soldaten, der eben extrem reumütig davon erzählt, dass er sich irgendwie an viele Menschen vergangen hat, so viele Menschen umgebracht hat, seiner Familie nicht gerecht geworden ist und jetzt eigentlich so irgendwie ein total tristes Dasein pflegt und eigentlich sich nur jeden Tag wünscht, zu sterben, dahin zu gehen, aber irgendwie seiner Familie noch was auf dem Weg in sein eigenes Grab so mitzugeben, das ist schon eine extrem bewegende Szene und
ja. Er führt ja so einen Monolog und das geht schon an die Nieren, ja. Also
ja. Ja, und dann wird's nicht lustiger.
Nee, dann lassen sie sich auch mal dazu hinreißen, also bei einem Zwischenstopp im Heimatdorf von diesem, ich glaube, der hieß Dragan, der grobschlächtige, bärtige Mitglied da der Pornobande, einen Kleinstadt-Tyrannen, so einen Dorftyrannen, der quasi da immer noch Frauen vergewaltigt und Leute umbringt und irgendwie, weil er Kontakte hat zur Polizei, da immer wieder davonkommt, dass sie sich den schnappen und das ist das einzige Opfer, was quasi gegen seinen Willen dann umgebracht wird. Am Baum zersägt mit der Kettensäge irgendwie. Und was ja auch dann immer noch, weil du meinst, dieser Resthumor, dass dann immer vorher das Streichholz gezogen wird, wer jetzt eigentlich der Mörder sein muss irgendwie fürs nächste Opfer. Irgendwie.
Ja,
und dann auch, können wir nicht nochmal drehen? Können wir nicht nochmal ziehen irgendwie? Ich verkaufe auch die Drogen billiger und so.
Ja, ein lustiger Moment, wenn man dann irgendwie einen sehr, sehr, sehr düsteren Grotten auf Grotten pechschwarzen Humor steht, das finde ich der Moment tatsächlich bei diesem Kettensägenmord an dem, ja, an diesem Vergewaltiger und irgendwie rundherum bösen Menschen, der ein Mord, der sich da irgendwie dann dadurch auch irgendwie rechtfertigen lässt, zumindest irgendwie für die Protagonisten des Films, wenn dann eben mit der Kettensäge zerlegt wird und dabei der Baum eben gleich mit und der Kettensägen schwingende Schauspieler dann irgendwie noch schreit, Baum fällt und ja. Der Baum dann eben da so niederrauscht im Wald. Ja, das ist schon lustig. Nur um dann ja, sich erstmal irgendwie kotzend in die Ecke zu stellen, nachdem die Kamera aus ist. Denn das schafft irgendwie keiner so bis zum Ende des Films. Also keiner ist jemals, keiner der
voll dabei,
Figuren, ja. auf der, deren Seite wir uns eigentlich befinden, der Sympathieträger im Weizen des Films, schafft irgendwie bis zum Ende des Films irgendwie so komplett emotionslos den Dingen gegenüberzustehen, die sie da tun. Also es nimmt sie alle bis zum Ende mit. Und ich glaube, da ist auch, da kann ich mir vorstellen, dass der Film viele Zuschauer auch verliert, weil ich glaube, dieser Gefühlswelt da zu folgen, ist relativ schwierig. Weil es ist eben auch so, wie dieser ehemalige Feldreporter irgendwie eben so sagt, das Land und die Menschen im Land bringen eben eine Mentalität mit, die irgendwie das Widerliche und Absurde, was auch wir in dem Film sehen, was da vor sich geht, es eben irgendwie möglich macht, dass das geschieht, was da passiert. Und ich bin nicht sicher, ob ich da immer so wirklich von meiner Gefühlszeit irgendwie so mithalten konnte, aber es ist anstrengend,
Ach so, du meinst beim Mitfühlen?
Ja, doch, weil man ja irgendwie schon, der Film geht eben immer so den einen Schritt weiter, den man ihn nicht weitergehen sehen will. Man hofft dann eben doch noch, dass der Punkt kommt, an dem sie zur Vernunft kommen, um es mal ganz platt auszudrücken, an dem sie sagen, weißt du, das, was wir hier tun, ist wirklich schlecht und das ist grausam. Und der Mensch, den wir gerade umgebracht haben, der hat eben auch klar, er meint, er hat sein Leben verwirkt, wie der alte Bauer mit dem Milosevic-Porträt, der einfach nur noch sterben will und sagt, ich habe keinen Grund mehr, für den sich zu leben lohnt. Ich will nur meine Familie versorgt wissen. Aber dadurch lässt sich das irgendwie so bis zu einem gewissen Punkt auch seitens des Zuschauers irgendwie so rechtfertigen, dass das passiert, was eben passiert, so grausam es eben ist und auch wenn wir danach eben alle abkotzen sehen. Aber wünsche ich mir doch und ich glaube viele herbei, dass das Ganze irgendwie ein gutes Ende doch noch nimmt.
Ja.
Und der Film spielt ja auch immer so mit dem Gedanken, dass es noch irgendwie ein gutes Ende nehmen könnte. Er gibt uns zum Beispiel diese Racheaktion am Ende von Marco an Kane, nachdem eben so die meisten seiner Kumpane ihn schon verlassen haben oder tot sind, eben noch so die Möglichkeit einer Katharsis, so, oh, jetzt rächt er sich irgendwie an diesem bösen Pornoproduzenten, dem er das alles mehr oder weniger zu verdanken hat, die üble Situation, in der er sich befindet. Aber selbst dieses bisschen Erlösung wird ihm nicht vergönnt.
Aber was ganz schön ist, ist so, kurz bevor dann wirklich die komplette Auflösung der Bande dann da stattfindet, der Tod im Endeffekt, sind sie ja dann noch in einem orthodoxen Kloster irgendwie, wo sie mal kurz Zuflucht finden, weil sie vor der Polizei fliehen, wo sie dann da im Kloster übernachten. Mhm. Und dann dieser Dragan irgendwie dann quasi sagt, er geht da nicht mehr weiter, er geht nicht mehr mit irgendwie, er bleibt jetzt hier im Kloster. Und wird halt irgendwie Mönch. Und das Ganze findet am 11.09.2001 statt, was aber in keinster Weise weiter thematisiert wird. Es ist einfach nur das Datum. Das fand ich dann auch ganz schön. Also da, wo der Krieg gegen den Terror dann quasi angefangen hat, die Pornobande im Kloster und ist alles ziemlich ruhig und friedlich. Und das ist so der letzte Ruhemoment des Films, so bevor es dann wirklich dann alles kaputt geht halt irgendwie. Mhm. Ja, das fand ich ganz schön irgendwie so.
Ja. Welchen beschwingten Gedanken kann man noch so mitnehmen in den Abend?
Bestimmt, ja.
Ohne alles jetzt eben verraten zu haben, der Film endet nicht eben auf fröhliche Art und Weise. Es gibt kein klassisches Happy Ending, das wäre irgendwie zu viel gesagt. Eher im Gegenteil. Lustige Momente, absurde Momente, beinhalten vielleicht noch die verstrahlten Kühe, die man relativ spät im Film sieht, die ich ja, genau. irgendwie dann noch ganz, ganz komisch fand für einen kleinen Moment, bis uns dann eben das deformierte Kalb gezeigt wird, wo einem dann auch gleich wieder schlecht wird und man sagt, na schönen Dank auch, ihr gönnt uns auch gar keine, weiß ich nicht, gar kein Comic Relief. Auch hier wie bei Visitor Q, vielleicht noch mehr als bei Visitor Q, tue ich mich schwer damit, den Film irgendwie jemandem nahezulegen, der nicht bereit ist dafür, möglicherweise den Rest des Abends oder den Rest der Woche in einer großen Depression zu verbringen. Denn zumindest das hat der Film bei mir angerichtet. Also ich kann nicht behaupten, dass ich die letzten zwei Tage besonders guter Laune war, nachdem ich den Film gesehen habe. Wie ging's dir?
Ähnlich halt irgendwie. Letztendlich, ja, der Film ist ja dann am Ende total, fährt sich selbst in die volle moralische Sackgasse halt irgendwie so. Und ich habe gelesen, letztendlich dann ist das ganze Ergebnis kommt daher, weil es von einer gesellschaftlichen Grundstimmung zu der damaligen Zeit herrührt, die von Zynismus, Entmutigung und Demoralisierung geprägt war. Mhm. Und die letzten Worte von Marco sind ja auch noch, ich glaube, ich habe mein Leben vergeudet. Ohne jetzt zu viel zu verraten, aber ist schon ziemlich niederschmetternd, der Film. Also ich weiß jetzt auch nicht, was er uns sagen will. Also soll man an seinen Idealen festhalten bis zum Schluss oder ja.
Ich glaube nicht. Und das ist irgendwie, ich glaube, ich musste meine eigenen Worte so ein bisschen zurücknehmen, die ich am Anfang des Films geäußert habe, ein, zwei Mal im Bezug auf, ich glaube, sowohl Visitor Q als auch auf Leben und Tod einer Pornobande, dass sie irgendwie eine Moral haben oder eine Botschaft, die sie uns mitgeben wollen. Ich glaube gar nicht, dass sie das zwangsläufig haben. Ich glaube tatsächlich, es ging dem Regisseur zumindest jetzt im Falle von Leben und Tod einer Pornobande mehr um die möglichst authentische Dokumentation eines kulturpolithistorisch wichtigen Moments in seiner Heimat, als irgendwie uns irgendwas mit auf den Weg zu gehen, von wegen, mach doch dies und mach doch das und mach die Welt zu einem besseren Ort, indem er dies und jenes tut. Also es ist einfach so, wie es ist. Das ist offensichtlich seine Auffassung vom dem sehr, Leben, sehr wie es damals war.
Also man glaubt halt zu keinem Zeitpunkt, dass er den jetzt für irgendwie ein größeres Publikum gedreht hätte, sondern eher etwas, was er für sich getan hat. Also
was ja, und das ist ja generell der Vorteil, und es freut mich eben auch manchmal daran, irgendwie freuen ist pervers, das so zu nennen, aber wenn ich eben höre, dass Filme sich schwer damit tun, eine Finanzierung zu finden oder die Filmemacher eben teilweise ihr eigenes Geld herantragen müssen, um den eben Film auf Zelluloid zu bannen, auf die Leinwand zu bringen. Es sorgt eben auch dafür, dass wir sowas kriegen wie Leben und Tod an der Pornobande, was so rein ist und ungeschliffen und authentisch und konfrontativ, wie es, glaube ich, kein Film sein könnte, der jetzt gefördert worden wäre bis zum bitteren Ende durch Millionen Euro an Filmfördergeldern, weil der Filmemacher dann mehr oder weniger direkt dazu gezwungen worden wäre, Kompromisse zu machen. Und das ist toll.
Irgendwo. Weil so kriegt man dann einen humanistischen Exploitation-Film im Endeffekt.
Ja. Und ich find's gut, dass es nun mal irgendwie einen Raum wirft, das Wort. Es ist ein Exploitation-Film auf jeden Fall. Aber ich glaube, einer, dessen
Herz am rechten Fleck.
Dessen Herz wirklich am rechten Fleck sitzt, ungleich eben zu einem Film wie, weiß ich nicht, Nackt und zerfleischt, der uns irgendwie 90 Minuten alle möglichen Gräueltaten zeigt, nur um dann irgendwie so in der letzten Minute den Sprecher sagen zu lassen, so, und deswegen ist die Gesellschaft böse und korrupt und der Mensch ist das allergrößte Monster von allen. Uns aber vorher irgendwie 90 Minuten daran delektieren lässt, wie schön grausam doch alles ist. Ich danke Nenad auf jeden Fall sehr für den Vorschlag, dass wir über den Film sprechen. Ist auf jeden Fall für mich eine sehr gewinnbringende, mein Filmwissen bereichernde Erfahrung. Daniel, wann geht's denn weiter mit eurem Blog? Multiple Filmstörung.
Ich wusste, dass die Frage kommt.
Ich muss sie jedes Mal stellen.
Also ich bin da ein bisschen jetzt gerade, vielleicht kriegt ihr ein ganzes Makeover irgendwie so.
Oh.
Wieder, also die, klar, nehmen wir dann die alten Posts noch mit rein, aber bin ich gerade am Basteln irgendwie so. Und ich habe natürlich auch 10 oder 20 Analysen, die da noch irgendwie abgespeichert sind und die ich, wo ich mich nicht dazu durchringen kann, die irgendwie online zu stellen. Aber auf unserer Facebook-Seite passiert trotzdem noch ab und zu was. Also da empfehlen wir dann Trailer von Filmen, die vielleicht irgendwie in unsere Kerbe schlagen und ein bisschen Blödsinn wird da getrieben. Aber es geht auf jeden Fall weiter. Das sage ich zwar immer, aber es geht weiter. Es ist noch nicht so, dass da irgendwie die Adresse nicht mehr auffindbar wäre oder so, wenn man draufklickt.
Also,
und wir kriegen auch immer noch Kommentare. Also das ist
echt
erstaunlich, irgendwie, wenn man mal ein Dreivierteljahr kein Posting gemacht hat, dass dann immer noch Kommentare zu Uralt-Postings irgendwie aktuell irgendwie eingetragen werden, und das freut mich ja dann natürlich auch immer. Ich beantworte dann auch immer ganz brav jedes Kommentar, wie alt es denn auch sei, halt irgendwie, wenn ich dann drauf stoße. Ja, aber auf jeden Fall machen wir da weiter.
Ja, allein optisch, aber auch inhaltlich ist multiple Filmstörung eines meiner liebsten Blogs, und ich vermisse es. Oh, ja. Und ich würde es gern wiedersehen. Nicht nur bei Facebook. Daniel, danke fürs Gesellschaft leisten, fürs Mitreden und generell dafür, dass du immer wieder hier vorbeikommst, auch wenn ich dich das ein oder andere Mal dazu langwierig überreden muss, das zu tun. Aber nicht in diesem Fall, glaube ich. Ja, wenn das nächste Mal jemand stirbt, der böse Filme dreht, dann reden wir wieder. Ja. Ja, jetzt haben uns zuletzt George und Buddy auch noch verlassen. Das ist kein leichtes Jahr, um Filmfreund zu sein. Da dieses eh schon so ein unerfreulicher Podcast war, zumindest was die Thematiken der Filme betrifft, beenden wir auch enden wir jetzt auch mit dieser traurigen Note und sagen gute Nacht mit einem weinenden Auge. Ja.
Gute Nacht.
Ciao, Daniel.
Ciao.
War Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Besucht uns unter bahnhofskino.com und schickt Feedback und Filmwünsche an patrick@bahnhofskino.com. Bei Facebook, Twitter, iTunes und über alle bekannten Podcast-Apps sind wir natürlich auch zu finden. Unter alinafox.de könnt ihr Daniels Comics lesen und bestellen. Alina Fox Hörspiele sind übrigens bei Amazon, Audiamo und überall dort erhältlich, wo es etwas auf die Ohren gibt. Natürlich auch im gut sortierten Einzelhandel. Vielen Dank fürs Zuhören und adios! Thank you.